geschrieben von Guido Schmetzer, immer mit dem Anfang ein Berner namens, zu verschiedenen Themen, verschiedene Inhalte. Heute Weisheit, Konflikte, das Thema, Weise die Konflikte. Und da gibt es natürlich auch den einen oder anderen Konflikt, der auch ein bisschen satirisch dargestellt wird. Hat er noch einen anderen Bezug gefunden von so einem Spruch zum nächsten Sonntag? Und wer weiß denn, was nächsten Sonntag für einen wichtigen, grossen Tag ist? Ist doch der Abstimmungssonntag, oder? Vielleicht hat er sich mit Unternehmenssteuerreform befasst, wie verrückt, und hat auch ein bisschen der ein oder andere innere Konflikt gehabt. Ich lese euch hier einen vor. Vom Berner namens Walter Wahl marschierte Richtung Stimmlokal. Mit stolz gewölbter Heldenbrust und seiner Wichtigkeit bewusst. Doch schon nach einer kurzen Strecke bog ein Bekannter um die Ecke, rief Sali Walle und wie geht's? Und beide bogen in die nächste Beiz. Sie tranken einen Becher Bier, dann wurden es zwei und schließlich vier. Ihr Tischgeplauder war politisch und demzufolge ziemlich kritisch. Vor allem fanden sie mit Recht, die Stimmbeteiligung sei schlecht, der Schweizer Bürger zu bequem, zu liederlich und außerdem in staatspolitischen Bereichen auch von mancher Dummheit ohnegleichen. So sprachen sie in einem Wort, manch triftig, auch manch wohlgemeintes Wort. Und als sie sich beim Wirt bedankten und Richtung Urne weiter schwankten, da war der Nachmittag verflossen und auch das Stimmlokal geschlossen. Womit, was sie gesprochen, klar und eindrucksvoll bewiesen war.
Genau. Ein Berner namens Sprüch, ein bisschen auf eine andere Art. Ein Kollege von mir sagt manchmal, ein Berner namens Krigu Jacki, der ist Pfarrer und ein Gaki. Also hoffe ich jetzt, das sei nicht so schlimm. Naja, mal schauen, vielleicht entsteht auch noch die eine oder andere. Gut, willkommen zurück zu den Sprüchen. Letztes Mal haben wir uns ja angeschaut, wie unsere Worte, was für eine Kraft, dass unsere Worte haben. Entweder ist es so, dass sie gut bewirken können, unheimlich gut in Bewegung setzen können, oder sie können eben auch zerstörerisch sein. Und Sprüche haben uns viel dazu zu sagen, wie dass wir eben unsere Worte einsetzen können, dass sie wirklich lebensfördernd sind und nicht zerstören. Und es ist nicht ein Zufall, dass wir jetzt gerade als nächstes Thema das Thema Konflikte, Weise in Konflikten haben. Weil oft ist es ja so, dass unsere Worte sie manchmal können Auslöser sein für Konflikte. Oder sie können auch ein Teil der Lösung sein von Konflikten. Also heute vielleicht werden sich da die einen oder anderen Gedanken vom letzten Mal und von dem Mal ein bisschen miteinander verknüpfen, und das ist gut so, das soll so sein. Gut, stürzen wir uns rein ins Thema, Frage, was geht dir durch den Kopf, wenn du das Wort Konflikte hörst? Was geht dir dort so durch den Kopf? Vielleicht geht etwas Aktuelles. Ich wage einfach mal so viel zu behaupten, die wenigsten von euch werden jetzt irgendwie an Konflikte denken und dann macht sich so ein Hochgefühl in euch breit, oder? Wahrscheinlich die wenigsten, oder? Weil Konflikte, das ist etwas Anstrengendes. Konflikte torpedieren unsere Harmonie. Konflikte, die können verletzend sein. Konflikte können ausarten. Aber weisst was? Konflikte kann man im Fall auch noch anders anschauen. Ich werde das schnell zeigen. Ich habe in einem Buch eine interessante Sichtweise gelesen. Da könnt ihr mitlesen hier hinten. Das ist von Verena Birchler. Und die hat geschrieben, Konflikte sind etwas Wunderbares. weil sie uns viele Möglichkeiten geben. Wir entdecken unterschiedliche Denkmuster und Lösungsansätze. Und nicht zuletzt reifen wir an ihnen persönlich, geistlich und menschlich. Das ist ja mal eine interessante Sichtweise von Konflikten. Ich weiss nicht, wem von euch jetzt das so gerade durch den Kopf ist gegangen vorhin. Ich habe das Buch übrigens dann wegen dem Titel gekauft. Der Titel von diesem Buch war das Harmonie-Dilemma. Und der Untertitel: Jeder Konflikt verdient seine Chance. Und hinten drauf dass die Frau hat geschrieben, viele, die sagen, sie seien harmoniebedürftig, seien in Wirklichkeit konfliktscheuch. Und ich habe von mir viel gesagt, ich sei harmoniebedürftig. Also das hat mich gerade ein bisschen auf die Nase getüpft. Und irgendwann habe ich das gelesen und habe gedacht, sie hat nicht ganz Unrecht in meinem Fall, glaube ich. Also ich glaube, ich setze mich mal ein bisschen mit dem auseinander. Ich habe das gelesen, habe mich auch sonst ein bisschen damit auseinandergesetzt. Ich habe über die Jahre dazugelernt, ich bin inzwischen nicht irgendwie konfliktfreudig geworden, ich weiß gar nicht, ob man das kann. Vielleicht schon, ich weiß nicht, aber ich habe begriffen, dass Konfliktvermeidung meistens einen unheimlich viel höheren Preis kannst zahlen für das und am Schluss eigentlich nachher ja, schlimmer wird, als wenn du eine Forderung annimmst und das angehst. Ja, wie gesagt, Konflikte, die fallen mir jetzt nicht leicht, aber ich glaube, ich habe begriffen, dass manchmal musst du durch einen Konflikt durchgehen, dass wirklich Harmonie eigentlich erst möglich wird. So, das ist der erste Punkt, den ich euch heute mitgeben möchte. Konflikte, die sind nicht einfach nur schlecht. Sie sind anstrengend, zugeben, sie sind unangenehm, zugeben, aber sie sind nicht einfach schlecht. In Sprüche 27, Vers 17 heisst es: Eisen schärft Eisen, ebenso schärft ein Mensch einen anderen. Die Andrea Reinhardt wird das noch in der zweitletzten Predigt von dieser Serie, wird es hier noch tiefer mit Ihnen nehmen, heute einfach so viel. Bei einem Schleifprozess gibt es ja, wir können sagen, eine Reiberei. Da gibt es Reibung, das ist nötig, für dass Veränderung kann passieren dort. Sonst bleibt die ganze Sache stumpf. Und der Vers hier sagt uns eigentlich in einem einfachen Bild, schau, bei uns Menschen ist das genauso. Ohne eine gewisse Reibung kommt keine Veränderung. Also die Menschen rings um dich herum, die manchmal schwierig scheinen, die brauchst du auch, für dass gewisse Prozesse in Bewegung kommen. Ein Teil von diesen Reibereien sind eben manchmal Konflikte, die du austragen musst. Der Winston Churchill hat gesagt, wenn zwei Menschen immer die gleiche Meinung haben, ist einer von ihnen überflüssig. Oder der Kommunikationsforscher Schulz von Thun hat gesagt, Menschen, die miteinander zu schaffen haben, machen einander zu schaffen. Menschen, die miteinander zu schaffen haben, machen einander zu schaffen. Das hast du auch schon erlebt, so, vielleicht auch gerade auf der Arbeit. Das ist also schon so, wie die Verena Birchler hat gesagt, Konflikte, die sind nicht außergewöhnlich. Konflikte können auch eine Chance sein. Wir brauchen dort die manchmal auch, für dass wir weiterkommen können. Aber, und jetzt kommt eben der nächste Punkt. Schau, entscheidend ist, wie dass wir Konflikte angehen. Dort ist der entscheidende Punkt, ob der Zeiger übergeht zu Katastrophen oder der Zeiger übergeht zu Chancen. Okay. Die Sprüche haben uns hier einiges dazu zu sagen. Das Erste, was es zu beachten gibt, wenn ich die Sprüche sage, bei Konflikten Selbstbeherrschung. Das Stichwort Selbstbeherrschung. Also entgegen der Meinung, wir müssen in Konflikten, weißt du, du musst ehrlich einfach mal, weißt du, du musst ehrlich sein und da musst du mal richtig rauslassen und so. Sprüche empfehlen uns etwas anderes. He? Sprüche raten uns zu einer geduldigen, überlegten, zu einer abgekühlten Reaktion. Teil von euch haben das wie natürlicherweise in sich, oder? Das geht wie von selber. Und andere denken, abgekühlt, was ist denn das? Das ist gar nicht mein Ding. Aber die Sprüche sagen, hey, halt dich zurück. Und einfach, um dir einmal das Gewicht zu zeigen, wo die Sprüche dort drauf haben, auf diesen Punkt. Eine ganze Serie an Versen. He? Sprüche 16,32. Es ist besser, geduldig zu sein, als mächtig. Es ist besser, Selbstbeherrschung zu besitzen, als eine Stadt zu erobern. Oder Sprüche 19, Vers 11. Menschen mit Verstand zügeln ihren Zorn. Sie erwerben Achtung, und wenn sie über Unrecht hinwegsehen. Oder Sprüche 17, Vers 27. Ein weiser Mensch macht nicht viele Worte. Ein kluger Mensch verhält sich besonnen. Sprüche 21, 23. Wer seinen Mund und seine Zunge im Zaum hält, gerät nicht in Schwierigkeiten. Oder Sprüche 25, 28. Ein Mensch ohne Selbstbeherrschung ist so schutzlos wie eine Stadt mit eingerissenen Mauern. Sprüche 29, 11. Ein Narr lässt seinem Zorn freien Lauf, aber ein Weiser hält ihn zurück. Also der Zorn ist schon da, aber er hält ihn zurück. Weiter, Sprüche 29, Vers 2. Für einen unerfahrenen Menschen besteht mehr Hoffnung als für jemanden, der redet, ohne nachzudenken, was ja dann eben oft der Fall ist. Oder noch ein letzter Sprüche 20, Vers 3. Ein Kampf zu vermeiden ist ehrenvoll. Nur Narren suchen den Streit. Also du siehst, das ist ziemlich mit Nachdruck, das ist schon ziemlich krass, was dort Sprüche sagen und sagen, hey, halt dich zurück. Halt dich unter Kontrolle. Bis überlegt. Wieso? Weil wir müssen wissen, unsere Emotionen, die sind manchmal fernab von jeder Verhältnismäßigkeit. Manchmal geht da in uns viel mehr ab, als dass wir irgendwie erklären können. Und darum sind wir oft mal zu weit. Darum sagen die Sprüche, heb dich zurück. Klemm dich ein Füdeln, könnte man sagen. Gut. Oft mal, wenn wir uns einfach gehen lassen, sind wir plötzlich schon so weit Richtung Chaos gegangen, dass es schwierig wird, wieder gegen richtige Lösung einzuschwenken. Ein Kollege von mir, der arbeitet im Rettungsdienst, und der hat einmal gesagt, wenn ich so an einen Unfallort komme, dann passiert bei mir ganz etwas Spezielles. Und zwar entgegen dem, was bei den meisten Leuten passiert, Panik und Hyperaktivität. Bei mir, das ist wie der Regler runterfahren. Alles wird ganz ruhig. Und das helfe ihm extrem, für eben in so Extremsituationen, seine Arbeit richtig, ruhig, korrekt, sachlich zu machen. Und schau, ein Konflikt, wenn du so willst, ist eine Art eine Extremsituation. Und darum ist es wichtig, dass wir auch dann eben nicht runterfahren, ruhig bleiben. Auch versuchen, uns Mühe geben dort. Abgeklärt dran zu gehen. Anstatt irgendwie wild um sich schlagend wie ein Trinkender, oder, wo noch die letzte Energie verpufft, mit dem, dass er irgendwie einfach am Ort bleibt. So. Ich hatte kürzlich so eine Situation gehabt, in einer Sitzung, wo ich habe gemerkt, irgendetwas käme, ist da, irgendetwas habe ich empfindlich auf etwas reagiert und ich konnte nicht genau sagen, was. Und es hat mich im Hinterdrein auch nicht losgelassen. Und dann bin ich mal hergehockt, so mit Gott besprochen, was genau ist jetzt da eigentlich passiert. Und Es hat einen Moment gebraucht, aber auf das Mal konnte ich den Punkt klar benennen. Und auch sagen, wo ist es berechtigt, wo ist es nicht berechtigt, was ist der Punkt. Aber es hat wieder, das war schnell klar, easy. Aber der Punkt hat es gebraucht, wo ich im Moment musste, sagen, okay, das Ganze halt, was passiert jetzt hier eigentlich ganz genau? Und eben, wo ist der Punkt und wo ist es berechtigt, wo nicht. Schnell gelöst gewesen. Aber der Moment hat es gebraucht von irgendwie so einer ruhigen, abgeklärten, sachlichen Herangehensweise. Und wenn du vielleicht Mühe hast mit dem, dann nützt es manchmal, Sachen auch mal für dich aufzuschreiben. Das kann zum Beispiel helfen. Okay, du sagst jetzt vielleicht, aber man löst ja nicht jeden Konflikt jetzt einfach mit Sachlichkeit, oder? Und Selbstbeherrschung, Abklärtheit, das löst ja den Konflikt nachher nicht automatisch. Und das stimmt natürlich, die Chance, ich glaube wirklich, die Chance auf eine gute Lösung, die Kurve, die steigt extrem, wenn du ruhig, abklärt, als etwas hergehst. Aber eine Garantie ist es nicht. Vielleicht hast du schon einmal folgendes Gebet gehört, du kannst es hier mitlesen. Herr, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. In Konfliktsituationen ist das ein gutes Gebet. Weil es ist so, manchmal kannst du Sachen liegen nicht an dir, kannst du nicht ändern. Und musst wie dir ein gewisses hernehmen. Aber dann gibt es Sachen, die kannst du ändern. Und dort den Mut haben, die anzugehen. Und eben, die Weisheit, das auseinanderzuhalten. Ich glaube, ein Grossteil von Konflikten kann gelöst werden, wenn in einer unaufgeregten, ruhigen Art und Weise dran gehst. Nicht durch hitzige Debatten, verletzende Worte, alles viel schlimmer machst und plötzlich so schlimme Sachen irgendwie gesagt und gemacht sind, worden, dass die Wunden so tief sind, dass es eben nicht mehr flickbar ist. Keine Lösung mehr in Sicht ist. Aber es gibt auch Konflikte, die kommen zu keiner Lösung. Wie gehst du mit dem um? Vielleicht hast du das auch schon erlebt. Schau, der Punkt ist da, wenn du das nicht willst, dein restliches Leben, die willst du bestimmen von dem, dann wirst du nicht darum herumkommen, das müssen loszulassen. Loslassen, vergeben, du wirst nicht drum herumkommen. Sprüche 17, Vers 9 heisst es, großzügig zu sein gegenüber den Fehlern eines anderen hält die Liebe lebendig, das ständige Reden darüber trennt die besten Freunde. Oder Sprüche 19, Vers 11, Menschen mit Verstand zügeln ihren Zorn, sie erwerben Achtung, wenn sie über Unrecht hinwegsehen. Ich weiß nicht, wie das für dich ist, das ist für mich so eine von der schwersten christlichen Übungen. Ja, Sachen mal einfach stehen und gerade noch vielleicht, wenn du denkst, und ich hätte ja so etwas von Recht. Oder mir passiert Unrecht. Und irgendwie merkst du aber, du kannst dir das noch für gering stellen, das löst es nicht. Und das nachher wie loszulassen, wo Gott sagt, weisst du was? Ich bin der, der für Recht schaut, schlussendlich, nicht du. Also lass das los. Jesus hat genau das gemacht, wo er zu Unrecht verhaftet ist worden, geschlagen ist worden, verleumdet, umgebracht ist worden. Was hat Jesus gesagt? Jesus hat gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und wir wären auch dort gewesen und hätten gesagt, oh doch, die wissen ganz genau, was sie machen. Aber Jesus hat gesagt, nein, eigentlich wissen sie es nicht. Und hat es vergeben, hat losgelassen, und ich weiss nicht, ob du es hast gewusst, aber Vergebung, das setzt nicht in erster Linie der andere frei. Vergebung setzt in erster Linie dich frei. Und du bist sonst in etwas empfangen, wo einfach nicht loskommst. Und natürlich, es gibt sogar noch andere Situationen. Wir sind einmal in einem Konflikt drin gesehen, wo wir wirklich einen Fehler gemacht haben. Und wir haben um Vergebung gebeten. Und die Person hat es nicht können lassen. Und irgendeiner, das hat irgendwie mehr. Das ist eine Scheiss-Situation, weißt du? Irgendwann, du weißt, du hast es eigentlich gemacht. Aber du kannst sie auch nicht zurückdrehen. Und irgendeiner haben wir aber müssen sagen von uns aus, jetzt schneiden wir wieder dort. Weil das fängt an von Macht über uns überkommen. Das fängt an von manipulativ werden über uns. Jetzt schneiden wir das. Jetzt mache ich hier einen Strich. Auch so kommuniziert. Wir haben alles gemacht, alles gesagt, was wir haben können. Wir müssen jetzt das abschließen. Und es war spannend. Von dem Moment an haben wir das Gefühl gehabt, hat auch die Person plötzlich können anfangen zu gehen. So. Aber du siehst, Konflikte können manchmal kompliziert sein. Und dann musst du irgendwann durch Weisheit von Gott bekommen, hey, was ist jetzt dran? Und gleichzeitig, von dann an, wenn irgend an einem Ort wie die das bestimmt und fremd bestimmt, dann ist es nicht okay. Und dann musst du irgendeinen Schritt gehen. Und Gott kann dir dort den richtigen Schritt zeigen. Okay. Weiterer Punkt noch, den ich mit euch anschauen will, im Zusammenhang mit Selbstbeherrschung, bin ich auf einen Vers gestossen. Und zwar Sprüche 29, Vers 22. Dort heisst, ein zorniger Mensch fängt überall Streit an. Ein wütender Mensch verstrickt sich in alle möglichen Sünden. Den musst du daheim noch einmal lesen. So. Das heisst quasi so, was ist die Ausgangslage von dir? Wenn du irgendwie einfach so eine Grundwut in dir mitdrehst, dann wird es anecken und dann wird es immer wieder klopfen. Ja. Der Vers hier sagt, Selbstbeherrschung und Milde, das ist offenbar nicht einfach eine Frage von Atemkontrolle. So. Manchmal ist es zwar vielleicht so, dass es wirklich mal gut ist, wenn so aber wie gesagt, Teil sind vom Typ her, das geht langsam vor zu köcheln und bei denen geht dann eben sein, der Punkt decken, so hoch und das ist manchmal eine Hilfe. Oder wenn du sagst, du, jetzt zähle ich einfach mal auf 10. Weil es ist Packin am Kragen, der andere. Genau. Also manchmal mag das ein guter Moment sein, einfach mal die Augen zu, mal ruhig auf 10 zählen oder so. Oder mal in diese Richtung laufen. Aber die entscheidende Frage, ob ich einen Konflikt beherrscht und konstruktiv angehen kann, ist der Zustand von meinem Herz. Vorhin ist mir aufgefallen, haben wir das Lied gesungen, Jesus, du bist immer meine Freude. Und dort heisst es, von innen nach außen lebt die Freude in mir. Umgekehrt ist es auch so, von innen nach außen lebt auch Wut in mir. Manchmal. He? Vielleicht kennst du das. Von innen nach außen. Schau, in unserem Herz innen startet alles. Sprüch 4, Vers 23. Dort heisst es, vor allem aber behüte dein Herz. Denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Was du machst, was du tust, was du denkst. Sprüch 10, Vers 12. Hass bewirkt Streit. Doch Liebe deckt alle Vergehen zu. Sprüch 21, Vers 2. Der Mensch meint vielleicht, er tut das Richtige, aber der Herr prüft die Herzen. Schau, in jedem Konflikt ist schlussendlich die Frage, wie sieht es in meinem Herz in aus? Und dort ist auch der grosse Kampf. Es ist eine Zusatzbelastung, so eine Konflikt, oder? Und das ist, wenn ein Fass voll ist und du tust noch einen Tropf drin, dann geht es einfach über. Wenn aber ein Herz im Frieden hast, dann mag das etwas verleiden. Dann wird plötzlich ein konstruktiver, abgeklärter Umgang möglich. In der Weiterbildung habe ich ein Buch müssen lesen. Das heisst «Die Anatomie des Friedens». Es war ein bisschen langfertig, aber der Gedanke drin war gut. Und das begleitet mich seither. Und ich habe noch da ein paar so Skizzen mitgebracht aus diesem Buch. Viele von euch, die kennen wahrscheinlich das Bild vom Eisberg, oder? Eisberg hast oben 10% eigentlich, wo oben rauskommt. Das ist das, was du siehst. Aber 90% ist eigentlich das, was eigentlich den Eisberg ausmacht. Das siehst du gar nicht, das ist unter dem Wasser. Und so ist es auch mit uns selber. Unser Verhalten, das ist quasi nur so die Spitze vom Eisberg. Wir verhalten uns schlussendlich so, wie es unter unserer Oberfläche aussieht. Und ihr seht, das sollte das Wasser sein, dort die Zitzackeli. Oben ist unser sichtbares Verhalten, also in den Konflikt jetzt, kommen da entweder kommen verletzende Worte, ein zerstörerisches Verhalten oder ein konstruktives Gespräch, eine entgegenkommende Haltung, ich will auch die verstehen. Und entscheidend eigentlich, wie das, was das oben rauskommt, ist, entweder ist unser Herz im Frieden. Andere, ich sehe andere Leute auch als Menschen. Sie haben Hoffnungen, sie haben Bedürfnisse, sie haben Sorgen, sie haben Ängste. Die sind genauso real wie meine. Vielleicht kann ich sie zwar nicht im ersten Moment nachvollziehen, aber die haben auch Berechtigung, oder? Oder wenn mein Herz im Kampf, im Krieg-Modus ist, dann werden andere Menschen plötzlich eigentlich mehr Objekt. Die stehen im Weg, sollen nicht so saublöd tun, Mittel zum Zweck, ist eigentlich unbedeutend. Dort unter entscheidet sich das. Wenn unser Herz im Frieden ist, dann werden wir eine Konfliktsituation anders angehen. Dann werden wir unser Gegenüber anders anschauen. Wenn aber unser Herz im Krieg ist, dann ist der andere wie nicht mehr ein Mensch. Dann ist es wie plötzlich eine Art eine Sache. Wie sieht so ein Herz im Krieg aus? Mir hat das interessant gedacht, weil habe ich mich dort am einen oder anderen Ort wiedererkannt. Schauen wir es mal an. Es wäre auf der nächsten Folie. Eigentlich müsste das Herzförmchen sein. Das sind jetzt die Boxen. Also unser Herz ist so wie in der Kiste. Also ein Herz im Krieg zum Beispiel, das ist so, sagen wir, besser als Box. Ich sehe mich besser aus. Irgendeiner hat wieder etwas gemacht. Mann, kann sich da eigentlich nicht ein bisschen um Riemen reissen und so. Ich bin überlegen, ich bin wichtig, ich bin im Recht. Der andere entsprechend ist minderwertig, unfähig, unwichtig, eben im Unrecht. Die Welt rings um mich herum ist konkurrierend, sie ist voller Probleme, braucht dringend meine Hilfe. Und entsprechend sind meine Gefühle eben nachher auch, ich bin ungeduldig, ich bin geringschätzig, ich bin gleichgültig. So kann ein Herz im Kampf aussehen. Denkst du, wenn ich jetzt mich überlege und wichtig sehe und der andere unfähig und im Unrecht sowieso, die Welt ist voll Problem, ich bin entsprechend ungeduldig, denkst du, dass ich mit einem solchen Herz fähig bin, einen Konflikt wirklich konstruktiv zu lösen? Also, ich glaube es nicht. Und vielleicht sieht dein Herz aber auch mal anders aus. Ein Herz im Krieg kann auch anders aussehen. Die nächste Box ist die «Ich verdiene es» Box. Ich habe das Gefühl, hat doch Anerkennung verdient, oder ich jetzt für all das, was ich jetzt hier gemacht habe. Ich werde nicht geschätzt, ich bin ein Opfer. Die anderen entsprechend undankbar und im Irrtum. Die Welt ist unfair, ungerecht und schuldet mir doch. Und meine Gefühle sind Anspruch. Ich bin beraubt, ich bin benachteiligt. Auch so ein Herz ist im Kampf. Mit der derigen Herzenshaltung wirst du nicht einen Konflikt wirklich konstruktiv hergehen. Oder der Nächste, der kennt das Menschenfurcht oder ja, könnte man dem sagen, das ist vielleicht jetzt das Herz, das das ein bisschen zeigt. Du musst gesehen werden als Box. Das heisst, ich muss für andere angenehm sein, unbedingt. Andere sollten doch an mich denken. Die anderen sehe ich entsprechend als die sind wertend, die sind bedrohlich, die sind mein Publikum, die schauen mich die ganze Zeit an. Oder? Die Welt ringsum mich herum ist grundsätzlich mal gefährlich, sie ist beobachtend, sie richtet mich und meine Gefühle passen natürlich entsprechend sich an. Ich bin besorgt, bedürftig, gestresst, überladen. Auch ein solches Herz ist im Kampfmodus, im Kriegmodus nicht fähig, wirklich etwas konstruktiv zu lösen. Oder die letzte noch, schlechter als Box. Minderwertigkeit, sagt man dem, oder? Ein Herz, das sich minderwertig fühlt, ist grundsätzlich im Krieg. Dann siehst du dich als weniger gut, mit Defizit vom Schicksal bestimmt, und die anderen siehst du entsprechend als bevorteilt, privilegiert, die sind gesegnet, oder? Und die Welt sehe ich als hart, als bitter, sie ist gegen mich, ignoriert mich und meine Gefühle sind Hilflosigkeit, eifersüchtig, bitter, deprimiert. Mit einem derigen Herz bist du die ganze Zeit am Fighten, die ganze Zeit am Interpretieren. Ich weiss, das ist jetzt ganz schnell gewesen und man soll wirklich ein Buch, aber verstehst du das Prinzip? Siehst du, was das ausmacht, wie es in mir innen aussieht? Das macht alles aus, wie ich nachher Konflikte kann angehen. Wir verhalten uns in einem Konflikt so, wie es in uns innen aussieht. Und wenn ich in der Defensive oder in der Offensive bin, ein Herz im Kampfmodus gegenüber einer Person oder gegenüber einer Situation, ist nicht fähig, das anständig, gut, konstruktiv zu lösen. Seit daher, dass ich das gelesen habe, das Buch, stelle ich mir gerne wieder die Frage, ist noch spannend, wie sieht jetzt mein Herz gerade aus? Steckt mein Herz irgend so in einer Box fest? Braucht ich da irgendwie eine Korrektur? Weil dort fällt alles an. Und ich weiss nicht, wie es für dich geht. Mir ist vorhin mit der Jahreslosung in Sinn gekommen. Die Jahreslosung aus dem Hesekiel 36, Vers 26. Dort heisst es: Und ich werde euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Manchmal, wenn du so in einer Box innen steckst, dann kommst du selber einfach nicht mehr raus. Bei aller Anstrengung nicht. Aber da ist einer, der das sagt, der sagt, hey, ich kann dir ein neues Herz geben. Ich kann das Wunder in dir kann ich bewirken. Und in diesem Moment kannst du auch zu Jesus gehen und sagen, hey, das ist das, was ich brauche. Ich brauche ein Wunder in meinem Herz. Ich kann das nicht selber. Noch wenn ich sehe, ich bin völlig daneben. Es ist so, wie es ist. Ich weiss, es ist falsch. Komm du und heil du mein Herz. Tauschst du mein Herz. Ich möchte zum Schluss noch Sprüche 10, Vers 12 lesen. Ich denke, das ist so eine Art Schlüsselvers von heute. Dort heisst es, Hass bewirkt Streit, doch Liebe deckt alle Vergehen zu. Der Vers, der wird auch zitiert von Petrus, in seinem Brief, sinngemäss. Und in diesem Zusammenhang sagt er, schaut, wir folgen doch Jesus nachher. Und das sollte doch unser Vorbild sein. Wie ist Jesus an die Sachen hergegangen? Schau, Jesus hat nicht Konflikte vermieden. Ganz sicher nicht. Der ist nicht irgendwie auf die Schnorren gehockt, nur um Frieden zu lieben oder so. Er hat Unrecht angesprochen. Aber sein Herz, das siehst du immer wieder, das war den Menschen zugewandt gewesen. Sogar in dem Moment, wo im extremsten Unrecht ist angetan worden. 1. Petrus 4, Vers 8 heißt: Das Wichtigste aber ist, dass ihr einander beständig liebt. Denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Und die müssen wir uns eigentlich wieder geben, dass unser Herz gefüllt ist von Liebe. Gerade in Konfliktsituationen. Die Liebe von Jesus, die deckt auch deine Sünden zu. Dort, wo du irgendwie versägt hast, vielleicht. Dort, wo du letzte Wege bist gegangen. Dort dürfen wir auch immer wieder kommen und sagen, hey, es tut uns leid. Ja, ich bin wieder auf die Schnorre gefallen. Ich hätte dort anders sollen. Ich bin überfordert mit dem. Wo wäre es vielleicht für dich angebracht, sein Vorbild zu folgen? Heute gibt es irgendein klärendes Gespräch, das du führen sollst? Gibt es irgendein Unrecht, das du erlebt hast, das du loslassen? Vielleicht, wo wieder loslassen? Manchmal ist das ein Prozess. Es holt irgendwann wieder rein und du musst wieder neu loslassen. Das ist manchmal nicht einfach einmal und erledigt. Gibt es konkretes Zeichen von Versöhnung, wo du so in einer spannungsglatten Beziehung mal machen solltest? Wir werden jetzt eine Zeit haben vom Worship noch einmal. Wir haben hinterher Leute, die bereit sind zum Beten.